ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Ja, meine Damen und Herren, nach diesem etwas holprigen Abbruch des Musikantenstadels nun hoffentlich die reibungslosen Tagesthemen. Guten Abend. Man hat sich geeinigt, 4,6% mehr Geld für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder. Dazu später mehr. Doch zunächst zu dem Flugzeugabsturz, der auch 4 Tage danach noch immer fassungs- und ratlos macht. 150 Tote, nur weil einer es so wollte, vielleicht so wollte. Angesichts dieses monströsen Unglücks ist es nur schwer zu ertragen, dass es nicht sofort eine Erklärung gibt. Es gibt aber noch keine. Der Mann, der hinter so einem Cockpitfenster saß und offenbar irgendwann beschlossen haben muss, das Flugzeug in eine Felswand zu jagen, der hatte seine Beweggründe nicht auf der Stirn stehen. Seit gestern wissen wir, dass er krank war und gar nicht hätte fliegen dürfen, aber diese Krankheit war kein augenscheinlich gebrochenes Bein, sondern lag mutmaßlich im Unsichtbaren seiner Psyche. Deshalb wird nun in seiner Wohnung, in seinem Computer, bei Freunden, Familie und Ärzten nach den noch so kleinsten Puzzleteilen gesucht, um ein großes Ganzes zu sehen. Juliane Fliegenschmidt über die neuesten Ermittlungsergebnisse und das überwältigende Mitgefühl nach dieser Katastrophe.
Urlaubsstimmung zum Beginn der Osterferien? Nein, das will nun wirklich nicht am Düsseldorfer Flughafen aufkommen. Viele Passagiere bleiben an dem spontan eingerichteten Gedenkort für die Opfer von Flug 4U9525 stehen und teilen den Schmerz der Angehörigen. Anteilnahme auch in allen großen Tageszeitungen. In einer Anzeige bekunden die Chefs von Lufthansa und Germanwings tiefste Trauer. Außerdem sicherte Germanwings den Hinterbliebenen eine Soforthilfe für jeden getöteten Passagier zu. Nach dem Montrealer Abkommen für Luftverkehr muss die Fluggesellschaft innerhalb von 2 Wochen mindestens 20.000 Euro zahlen. Germanwings zahlt 50.000 Euro.
Wir wollen schnell und unbürokratisch helfen und wie noch einmal das Leid der Angehörigen kann man dadurch nicht mildern. Trotzdem werden wir diese 50.000 Euro auszahlen.
Diese Summe gibt es auf jeden Fall, anders als mögliche Entschädigungen durch die Versicherung von Germanwings. Denn Versicherungsleistungen fallen je nach Alter, Familienstand und Beruf des Opfers sehr unterschiedlich aus und sind meistens eher gering, besonders beim Tod von Kindern. Luftverkehrsanwalt Elmar Gimulla hat schon viele Hinterbliebene von Flugzeugunglücken vertreten und kritisiert schon lange die deutsche Gesetzgebung.
Das Leben verändert sich vollkommen. Und das und dieser Schaden und diese Belastung und diese Katastrophe wird vom deutschen Recht nicht mal wahrgenommen. Das heißt, für den Verlust der Menschen, für das Leid der Hinterbliebenen wird in Deutschland nichts gezahlt. Und da hoffe ich, dass Lufthansa sich aus den Gründen der Menschlichkeit diesem Thema zumindest öffnet und auch mit den Hinterbliebenen diese Fragen bespricht.
Klar ist allerdings, dass die Versicherung unbegrenzt haften muss, wenn Mitarbeiter der Airline eine Mitschuld tragen. Danach sieht es im Moment aus. Nach wie vor gehen die Ermittler davon aus, dass Co-Pilot Andreas L. die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht hat. Die Welt am Sonntag berichtet über schwere psychosomatische Erkrankungen und dass diese seinen Job gefährdet hätten. Die französischen Ermittler, die seit gestern in Düsseldorf arbeiten, sind da zurückhaltender. Ich sehe bislang keine speziellen Hinweise, die sein Handeln möglicherweise erklären könnten. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, das Umfeld von Andreas L. zu verstehen. Eine Spurensuche, die sogar in die Nähe der Absturzstelle führt, denn Andreas L. kannte die Alpenregion gut. Auf dem Flugplatz in Sisteron, nur wenige Kilometer entfernt, macht er mit seinen Eltern mehrmals Urlaub. Zwischen 1996 und 2003 machte der Segelflugclub aus Montabaur regelmäßig Reisen hierhin. Und die Eltern von Andreas L. kamen mit ihrem Sohn, der damals ein Teenager war, immer mit. Nach den Osterferien soll es im Kölner Dom einen staatlichen Trauerakt geben. Zu dem Gottesdienst am 17. April wollen Bundespräsident Gauck, Bundeskanzlerin Merkel und Vertreter der anderen betroffenen Länder kommen.
Bis Dienstag war es einfach nur eine idyllische Gegend in den südfranzösischen Alpen. Mit dem Absturz der Germanwings-Maschine hat sich auch das Leben der Menschen in diesen Bergen schlagartig geändert. Nun, nach ein paar Tagen, stellen sich viele Bewohner vor allem eine Frage. Wie umgehen damit, dass so viele Menschen hier in ihrer Heimat den Tod gefunden haben? Michael Heusen berichtet aus dem Dorf Prasot-Bleon, ganz in der Nähe der Unglücksstelle.
Am Ende einer 13 Kilometer langen Sackgasse liegt Pras am Fluss Bleon, so abgeschieden, dass sich im Frühjahr kaum jemand hierher verirrt. Doch der Name Prass wird bald in 150 Todesurkunden stehen, denn auf dem Gebiet der Gemeinde liegt der Absturzort des Flugzeugs. Geburts- und Todesurkunden seit dem 17. Jahrhundert werden im Rathaus aufbewahrt. Wie er die Arbeit bewältigen soll, die jetzt auf ihn zukommt, Bürgermeister Bartolini, ist etwas ratlos. Ich habe gestern mit dem deutschen Konsul gesprochen, den ich hier getroffen habe. Er hat mir erklärt, dass wir, wenn es soweit ist, eng zusammenarbeiten werden, um diese Urkunden auszustellen. Aber von unserer Seite aus brauchen wir dafür erstmal die Geburtsurkunden der Opfer. Drei verlassene Dörfer liegen im Absturzgebiet. Bartolini kennt sie gut. Manchmal macht er sich mit Freunden im Sommer auf die 4,5-stündige Wanderung. Jetzt aber ist das Gebiet weiträumig abgesperrt. Nur Spezialkräfte dürfen dorthin. Die meisten mit Hubschraubern. Den ganzen Tag über pendelten sie ins Krisenzentrum nach Seine-les-Alpes. Jetzt gerade wird neues Material eingeladen, um es an die Absturzstelle zu bringen, zu den Gendarmen, die dort oben arbeiten. 30 Bergungskräfte sind im steilen Gelände im Einsatz. Sie suchen nach dem Flugdatenschreiber. Gefunden haben sie bereits 600 menschliche Überreste, die nun nach Paris gebracht werden. Forensiker sollen dort die DNA identifizieren und den Opfern zuordnen. Die Arbeit an der Absturzstelle fordert den Spezialkräften alles ab. Alle Gendarmen, die dort arbeiten, können psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn sie das wünschen. Es sind Psychologen hier vor Ort, um ihnen jederzeit zur Seite stehen zu können. Bürgermeister Bartolini legt Blumen an der Gedenkstelle nieder. Anwohner haben sich dort versammelt. Sie erwarten Angehörige, denen Bartolini in ein paar Wochen die Todesurkunden schicken muss.
Die Militäraktion mehrerer arabischer Staaten gegen den Jemen wird offenbar länger dauern. Damit beginnen die Nachrichten mit Susanne Daubner.
3 Tage nach dem Beginn der Luftangriffe tagte die Arabische Liga im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh. Der saudische König Salman erklärte, die Bombardements würden fortgesetzt, bis die Lage im Jemen wieder stabil sei. Saudi-Arabien geht mit mehreren Verbündeten gegen die schiitischen Houthi-Rebellen vor, die den jemenitischen Präsidenten Hadi gestürzt haben. Wenige Tage vor Ablauf einer Frist im Atomstreit mit dem Iran ist Außenminister Steinmeier zu Verhandlungen nach Lausanne gereist. Dort wollen die 5 UN-Vetomächte und Deutschland mit dem Iran Eckpunkte eines Abkommens abstecken. Stichtag ist der kommende Dienstag. Langfristiges Ziel ist ein Vertrag, der dem Iran die zivile Nutzung von Atomenergie erlaubt, nicht aber die militärische. Das oberste Gericht Italiens hat die wegen Mordes angeklagte US-Amerikanerin Amanda Knox gestern Abend endgültig freigesprochen. Damit endet nach mehr als 7 Jahren der Prozess um den Mord an einer britischen Austauschschülerin. Knox reagierte in ihrer Heimatstadt Seattle erleichtert auf den Freispruch. Ihr und ihrem Ex-Freund war eine Beteiligung an der Tat vorgeworfen worden, wegen der ein Drogendealer im Gefängnis sitzt. Auf dem Nürburgring ist bei einem schweren Unfall während eines Autorennens ein Zuschauer ums Leben gekommen. 2 weitere Menschen wurden verletzt. Bei dem Auftaktlauf zur Langstreckenmeisterschaft war ein Sportwagen in der Nordschleife von der Strecke abgekommen und in den Zuschauerbereich geflogen. Das Rennen wurde sofort abgebrochen. Die Unfallursache ist noch unklar.
Links der Präsident, rechts sein Herausforderer. Der eine ist Christ, der andere Moslem. Für die meisten Wähler in Nigeria ist die Religion heute am Tag der Präsidentschaftswahlen entscheidend für ihre Stimme. Auch wenn in keinem afrikanischen Land mehr Menschen leben wie hier, eine große Gemeinschaft bilden sie nicht. Nigeria ist gespalten in einen überwiegend muslimischen Norden und in einen christlich geprägten Süden. Von einem Ort dazwischen, aus der Stadt Jos, berichtet unsere Reporterin Shafak Larai, in der wir überall im Land der Terror der radikalen Islamisten von Boko Haram die Wahl überschattet.
Jos in Zentral-Nigeria. Die Stadt ist in Alarmbereitschaft. Jeder wird heute vom Militär kontrolliert. In anderen Teilen des Landes hat die radikal-islamische Terrorgruppe Boko Haram bereits Anschläge verübt. Auch Jos wurde schon mehrmals von Boko Haram angegriffen. Zuletzt vor 3 Monaten hier auf dem Markt. Kabiru Olakune ist Moslem. Er war gerade in seinem Laden, als es passierte. Überall lagen Verletzte und Tote, erzählt er. Er habe die Unsicherheit satt. Der jetzige Präsident bekomme die Lage einfach nicht in den Griff. Mir ist egal, wer der nächste Präsident wird. Jeder wird es besser machen als der jetzige. Der muss einfach abgewählt werden. Kabiru Olakunes Nachbar auf dem Markt ist Christ und sieht das anders. Husaya Damago findet, der Präsident habe die Wirtschaft des Landes vorangebracht. Er brauche einfach noch etwas mehr Zeit. So wie die beiden, so ist ganz Nigeria gespalten, auch zwischen Christen und Muslimen. Die Wahl scheint ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu werden zwischen ihnen. Auf der einen Seite Goodluck Jonathan, der jetzige Präsident, ein Christ aus dem Süden. Seine Gegner werfen ihm Korruption vor und dass er den Terror im Norden des Landes viel zu lange ignoriert hat. Er verspricht es besser zu machen, Muhammadu Buhari, Muslim und Ex-General, der Nigeria schon mal als Diktator regiert hat. Trotzdem ist er für viele die bessere Wahl. Sein Motto Change scheint einen Nerv zu treffen. Und so stehen Millionen Menschen stundenlang Schlange, um ihre Stimme abzugeben. Doch in den Wahlstationen Chaos. Registriermaschinen funktionieren nicht, abertausende Stimmberechtigte können nicht wählen, so wie Kabiru. Ich fühle mich schlecht, ich bin Nigerianer und durch den Fehler der Wahlorganisatoren wurde mir mein Stimmrecht genommen. Kabiru soll morgen wiederkommen und es nochmal versuchen. Die Wahlen werden verlängert. In anderen Wahlstationen wird bis in die Nacht hinein weitergemacht. Die Stimmung ist angespannt. Wenn es mit den Pannen so weitergeht und das Wahlergebnis unglaubwürdig erscheint, dann, das befürchten viele hier, könnte es zu weiteren gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen.
Gehen wir direkt zum Sport. Und auch wenn heute keine Fußball-Bundesliga ist, kommen wir natürlich nicht ohne Fußball aus. Aber immerhin gibt es morgen ja ein wichtiges Spiel für den Weltmeister, Andreas
Pieter. Ja, das kann man wohl sagen. Die Truppe von Joachim Löw, die steht inzwischen schon ziemlich unter Zugzwang in der EM-Qualifikation. Nur Rang 3 bislang in der Gruppe, 3 Zähler hinter Tabellenführer Polen. Klingt bescheiden, ja, und das ist es auch. Die Ansprüche des Weltmeisters sind durchaus andere. Und genau das will die Mannschaft morgen in Georgien unterstreichen. Ein Sieg ist Pflicht, auch wenn heute noch mal eine ganze Menge Spaß angesagt war in Tiflis, vor allem beim Bundestrainer.
Diese Art der Begeisterung war für den Bundestrainer neu. Joachim Löw erlebte heute in Tiflis eine der kuriosesten Pressekonferenzen in seiner Karriere, trug aber selbst auch dazu bei.
In meiner Heimatstadt in Freiburg, ja, da haben ja auch lange Jahre viele Georgier gespielt. Jaschwili, Kobiaschwili, Tschiktschiswili, Tobiaswili, der war ein Deutscher, aber... Volker Finke-Willi hieß es immer im Stadion.
Geschenke gab es auch. Ein folkloristischer Höhepunkt, den Löw ganz cool nahm, selbstsicher, vor seinem 120. Länderspiel als Bundestrainer. Gegen Georgien kann er auf 21 gesunde Akteure zurückgreifen, um einen Erfolg einzufahren.
Für uns ist erstmal wichtig, dass wir 3 Punkte mitnehmen. Das ist irgendwie das alles Entscheidende, weil das brauchen wir. Über die Höhe des Ergebnisses machen wir uns jetzt keine Gedanken.
Da passte es in das Bild des Tages in Tiflis, dass ein Fan während des Aufwärmens auf den Platz stürmte, um einmal die Schuhe von Kapitän Bastian Schweinsteiger zu berühren. Nach dem Test gegen Australien sollen nun vor allem die Etablierten den Weltranglisten 126. bezwingen.
Wenn wir konzentriert spielen, wenn wir 90 Minuten Gas geben, wenn wir das in unserem Kopf haben, das tun zu müssen, dann werden wir gewinnen, aber das müssen wir auch machen. Denn sonst wird es logischerweise ungemütlich.
Nicht nur morgen in Tiflis, sondern vor allem mit Blick auf die EM-Qualifikation.
Ja, alles andere als ungemütlich sieht es zurzeit für die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg aus. Die nämlich bleiben in der Champions League auf Kurs Titelverteidigung. Im Viertelfinal-Rückspiel heute reichte dem VfL ein 3:3 in Malmö gegen den schwedischen Meister FC Rosengård, um nach dem 1:1 im Hinspiel das Halbfinale zu erreichen. In der Runde der letzten 4 trifft Wolfsburg jetzt auf Paris Saint-Germain. Weltmeister Lewis Hamilton hat das Qualifikationstraining zum Großen Preis von Malaysia gewonnen. Im Regen von Sepang lag der Mercedes-Pilot am Ende allerdings nur denkbar knapp vor Sebastian Vettel im Ferrari.
Ein tropischer Regensturm, der zur Hälfte des Qualifyings einsetzt, beeinflusst dieses entscheidend. Zunächst muss es um 45 Minuten unterbrochen werden. Selbst danach sind die Sichtverhältnisse an einigen Streckenabschnitten noch schwierig. Die beiden Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton sind die ersten, die eine schnelle Zeit setzen. Hamilton, der seinen Boliden hinter Rosberg pilotiert, nutzt die bessere Position und ist zu diesem Zeitpunkt deutlich schneller. Danach wird innerhalb des Teams der Silberpfeile taktiert. Rosberg lässt sich zurückfallen, um eben in diese bessere Position zu kommen. Hamilton zieht vorbei, wird aber zunächst wieder langsamer, um Rosberg den Vorteil zu nehmen. Im letzten Versuch, die schnellste Runde zu fahren, unterlaufen dann Rosberg zwei kleine Fehler. Dadurch fällt er auf Startplatz 3 zurück. Eine durchwegs sehr gute Zeitenjagd gelingt Sebastian Vettel im Ferrari. Er setzt sich am Ende ganz knapp hinter Lewis Hamilton auf Startplatz 2. Hamilton beginnt auch das zweite Rennen dieser Saison von der Pole Position.
Die Pole Position, rein finanziell gesehen, jetzt vielleicht auch für Sie, die Lottozahlen. 6, 7, 26, 27, 30, 46, Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Ja, manchmal sollte man die Dinge nicht beschwören. Am Anfang dieser Sendung hatte ich gesagt, die Tagesthemen würden hoffentlich reibungslos über die Bühne gehen. Und dann kam prompt ein Film nicht. Aber es gibt gute Nachrichten, er ist jetzt da. Der Film über die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst, Hanno Christ.
Es war ein hartes Stück Arbeit. Nach zähen Verhandlungen können die Tarifparteien am späten Abend in Potsdam doch noch ein Ergebnis verkünden.
Unter dem Strich haben wir in diesen wahrhaft nicht einfachen Verhandlungen heute tatsächlich einen Durchbruch erzielen können, der lange fraglich war. Am Ende aber ist es gelungen, zu einer Verständigung zu kommen.
Im Durchschnitt steigen die Entgelte um 4,61% in zwei Stufen, rückwirkend zum 1. März 2015 um 2,1% und um noch einmal 2,3% im März 2016. Ein Ergebnis, mit dem sich auch die Arbeitgeber zufrieden zeigen.
Es sah zwischenzeitlich manchmal nicht so aus, als wenn wir uns einig werden könnten. Das gehört zu solchen Verhandlungen dazu, aber ich glaube, das, was jetzt am Ende auf den Tisch liegt, rechtfertigt die Zustimmung, die übrigens bei den Ländern geschehen ist, ohne Gegenstimme.
Zugleich werden die Betriebsrenten nicht wie von den Gewerkschaften befürchtet angetastet. Allerdings sollen die Rentenbeiträge steigen. Keine Einigung erzielten die Tarifparteien, wie die 200.000 angestellten Lehrer künftig tariflich besser gestellt werden. Sie drohen nun mit weiteren Streiks. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen, so die Hoffnung der Gewerkschaften, soll nun auch auf die 1,1 Millionen Beamten der Länder übertragen werden.
Zweimal im Jahr streiten die Menschen über die Uhr. Die einen stellen den Sinn der Zeitumstellung grundsätzlich in Frage. Die anderen scheitern bei der Erklärung, ob man die Uhr nun vor- oder zurückstellen muss. Zumindest diesen Zeitgenossen können wir helfen. Heute Nacht, Punkt 2, wird es schlagartig 3 Uhr sein. Es wird also eine Stunde übersprungen. Bis zum letzten Wochenende im Oktober gilt dann die Sommerzeit. Ob mit ihr dann auch tatsächlich der Sommer oder wenigstens der Frühling einzieht, weiß mit Sicherheit Sven Plöger.
Das weiß er, Karen, und muss da irgendwie so ein Nein dazugeben. Nein heißt in diesem Fall, der Frühling zieht nicht ein, da kommt was ganz anderes aus Nordwesten. Aus Westen kommt ein Sturmtief nach dem nächsten, also da ist das wettermäßig sehr durchwachsen. Und wir schauen uns gleich als erstes mal die Situation an. Das war heute früh in Deutschland noch gar nicht so schlecht. Hier standen schon die neuen Wolken Anteporters, die dann angekommen sind. Und jetzt gucken wir mal hier, was auf dem Atlantik passiert. Sie sehen, mit großem Schwung bringen die Tiefdruckgebiete nämlich jetzt ihre Wolken in unsere Richtung. Und das Ergebnis ist ein Sturmtief, was sich dann morgen Abend, wenn wir uns hier wiedersehen, zur Tagesthemenzeit schon etabliert hat. Böen im Flachland 70 bis 100 Kilometer pro Stunde in der Mitte Deutschlands, nur wenig weniger im Süden. Im Norden, wo man ja meistens den stärksten Sturm hat, ist es anfangs so, dass der Tiefkern durch muss, deswegen der Wind noch gar nicht so stark. Gegen 5 Uhr dann in den Frühstunden des Folgetages, also des Montags, wir haben die Karte vorbereitet, da wird es dann auch im Norden stürmisch und auf den Bergen ist es so, dass wir tatsächlich Orkanböen erwarten oder zumindest orkanartige Böen, das ist dann Windstärke 11 bzw. 12. Die Wetterentwicklung schauen wir uns natürlich auch an. In der kommenden Nacht weiterer Regen. Das erste Regenband ist im Osten jetzt langsam angekommen. Das zweite kommt hinterher. Und die Temperaturen morgen früh liegen bei 6 bis 11 Grad. Der Vormittag ebenfalls trüb. Am Alpenrand vielleicht ein paar Aufhellungen, auch in der Lausitz. Nachmittags immer mehr Regen und dann gegen Abend von Westen. Es ist ja abends länger hell, haben wir ja gerade gelernt, Sommerzeit. Also abends dann tatsächlich Schauer, Gewitter. All das kann passieren mit der Kaltfront, die reinkommt. Temperaturen 8 bis 13 Grad Und den Wind haben wir gerade ja ausführlich besprochen. Jetzt gucken wir auf die Aussichten. Wie geht's weiter? Sehr durchwachsen, viel Wind. Montag und Dienstag. Dienstag im Süden wieder Sturm. Temperaturen, Regen bei 15 Grad. Und jetzt noch der 15-Tage-Trend. Und hier sehen Sie noch, warum ich noch nichts über das Osterwetter erzähle. Das ist Beispiel Nürnberg, die Karwoche kalt und dann ganz unsicher. Ostermontag irgendwo zwischen 4 und 17 Grad. Das ist im Moment noch keine sinnvolle Aussage. Jetzt kann man sagen, es ist zunächst mal turbulent beim Wetter.
Vielen Dank, Sven Plöger. Und damit verabschieden wir uns. Die nächste Tagesschau meldet sich um 1.20 Uhr und wir sind morgen wieder selbstverständlich für Sie da. Bis dahin.